Unaufgeklärt.
Unaufgeklärt.
Bobby, ich habe jetzt 17 Minuten auf dich gewartet. Und ich dachte wirklich, zwei fängt professionell an. Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Wir hatten so viele Vorsätze, Pläne, Ideen. Bist du vorbereitet? Ja.
Ich leak einfach mal unsere WhatsApp-Kommunikation. Dann hat sich das auch erledigt, dass wir darüber diskutieren, wer von uns beiden hier zu spät ist oder nicht da ist oder 17 Minuten gewartet hat. Also wenn es nach dir gehen würde, wärst du gar nicht hier, würde ich sagen. Gut, dass ich dir gestern nochmal gesagt habe, dass wir heute aufnehmen bei einem Termin, der schon seit 3 Monaten steht.
Ja, wer macht auch Termine im 3-Monate-Rhythmus?
Du.
Nein, in dem Fall unser wunderbarer Gast heute, auf den ich mich sehr freue. Also schön auch wieder deine Stimme, schön da auch wieder, dass in unserem WhatsApp-Chat wieder mehr los ist. Ich freue mich auf die zweite Staffel. Ich bin gewillt, viel zu lernen. Ich weiß, ich muss noch viel lernen.
Ja, ich freue mich auch, Micha. Zweite Staffel, wer hätte gedacht, dass wir beide hier nochmal so jung zusammenkommen. Möchten wir den Gast heute schon verraten, weil eigentlich ist es ja sowieso schon raus, wenn wir dieses Podcast-Völkchen auf Instagram spreaden.
Ist lustig, das ist so ein falsches Konzept einfach von uns, ne?
Ja,
das ist so zu tun als, nee, wir verraten ihn noch nicht. Jeder weiß es schon. Aber nee, im Podcast tun wir einfach so, als wüsstet ihr noch nicht, wer der Gast ist. Finde ich gut. Ich finde es gut.
Wir wollen spannend machen, uns gelingt es aber nicht. Aber der Wille ist da. Es ist halt doch auch was, würde ich sagen.
Ich fände es super, wenn wir haben ja, Bobby, du auf WhatsApp kommt gerade, du pustest etwas stark von unserem wunderbaren Vincent,
ja,
den ich an der.
Ja,
ich wollte es nur transparent machen, damit es auch die Hörerinnen wissen, was im WhatsApp-Chat abgeht, ja. Ne?
Ja.
Long story short, ich fände das ist ja eh gut, wenn wir uns da noch ein bisschen weiterentwickeln, auch was den Podcast angeht. Also vielleicht noch irgendeine Rubrik. Du hast mir mal erzählt, dass die alle immer so Rubriken haben, die Podcasts. Ich höre ja keine Podcasts, deswegen weiß ich, mein gesamtes Podcast-Wissen ist von dir oder den selbst aufgenommenen, die allerdings ohne Konzept meistens waren. Long story short, ich fände es gut, wenn wir irgend sowas hätten wie die 10 besten To-Dos, um dem SDG zu dienen oder so. Weißt du, wie ich meine?
Ja, Micha, das ist doch genau der richtige Zeitpunkt, um in unsere Werbung zu sliden, denn wie immer ist unser Partner 17ziele.de und wenn ihr dazu beitragen wollt, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, dann geht auf 17ziele.de, da findet ihr To-Dos, die ihr quasi machen könnt und wenn ihr das getan habt, verhashtagt ihr das am besten mit 17ziele.de und haut es in eure Social-Media-Kanäle, damit wir die Welt irgendwie irgendwann mal ein bisschen besser machen können. Und dann könnten wir eigentlich unseren Gast, den wir jetzt hier noch nicht verraten, auch fragen, ob der vielleicht noch ein paar Ideen hat, wie man die Nachhaltigkeitsziele umsetzen kann.
Also fänd ich interessant und lass uns doch vielleicht mal ins Thema gleich einsteigen. Hast du dir Fragen überlegt? Was du mitteilen willst zu dem Gast, der Top Secret Act quasi?
Ey, ich würde erstmal quasi unser SDG kommunizieren. Das weißt du ja natürlich.
Safe.
Ich habe mir vorgenommen, dich in Staffel 2 nicht mehr auflaufen zu lassen. SDG 10 hatten wir schon einmal, aber es passen ja mehrere Sachen auf ein SDG, deswegen wiederholen wir uns da ja natürlich auch, weil ne, es gibt nur 17 SDGs. Wir haben 10 Folgen in einer Staffel, es ist Staffel 2. Wenn wir das richtig rechnen, sind wir dann bei 20 Folgen. Das heißt, es ist unvermeidlich, dass sich ein SDG wiederholt. Wir wiederholen heute SDG Nummer 10 und Nummer 10, weil wir es schon mal hatten und ich dich nicht auflaufen lassen möchte, ist welches?
Sehr lustig. Erstmal möchte ich feststellen, dass ich super finde, dass wir diese Inkonsistenz einfach in allem haben. Wir könnten jetzt ja natürlich noch 11 bis 17 fertig machen, quasi ja, die fehlen.
Sehr langweilig.
Die SDGs, aber erstmal wiederholen wir natürlich SDG 10, das wir schon mal besprochen haben mit der unfassbaren Helene Fares?
Nee.
Nein.
Nein.
Scheiße. Ich bitte, wie du mich
es ist, ich sag's dir und dann kannst du es nochmal versuchen, es ist weniger Ungleichheit.
Janine Michaelsen?
Nee, das war Homeschooling, das war SDG, das weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Weniger Ungleichheit, warte mal. Mhm. Dominik Plo?
Ja.
Echt? Gut, ja. Geil.
Sehr gut. Das ist quasi die erste Folge der ersten Staffel gewesen und die erste Folge der zweiten Staffel. Machen wir einfach nochmal SDG 10.
Ist gar nicht so schlecht, wie ich mich freue.
Ja.
Das ist hier geht's um eine Lernerfahrung und ich war halt auch in der Schule nie so ein guter Schüler, muss ich einfach auch mal dran.
Das ist nicht schlimm. Aus dir ist ja trotzdem was geworden. Ja. Möchtest du unseren Gast verraten, weil
hey, ich finde es spannendes Thema, weil SDG 10 und wie sagt man, das wäre die erste fast schon Frage, wie Menschen mit diesen entweder körperlichen oder geistigen Herausforderungen am liebsten genannt werden. Das ist wahrscheinlich auch eine dumme Frage, weil ich vermute, dass die mittlerweile oft gestellt wurde.
Ja.
Die wollten ja eigentlich genannt werden. Ja, wie wär's mit Mensch, du Trottel? Also so wäre eine gute Antwort wahrscheinlich. So, ich muss ja sagen, ich habe relativ viel Erfahrung im Zivildienst gehabt mit Menschen, die Support gebraucht haben in Lebenslagen. Mhm. Die ich von A nach B kutschiert habe als Rettungssanitäter und von B nach A und von C nach A und habe da echt absurde Sachen erlebt und habe, und das glaube ich auch für mich so mein Umgang immer gewesen, einfach echt viel Quatsch einfach und viel Scheiß gemacht.
Ja.
So mit Menschen, die, ob sie im Rollstuhl saßen, ob sie im Stock gingen, ob sie, egal was, einfach sehr, sehr viel Quatsch gemacht, um es auf so eine Ebene zu bekommen und dadurch hatte ich immer eine sehr gute Verbindung zu diesen Menschen oder zu den Menschen, glaube ich. Aber das mache ich ja generell auch, dass ich viel Quatsch mache. Deswegen ändert sich da vielleicht gar nicht so viel.
Ja, also ich habe mir dieselbe Frage gestellt, wie ich habe ja auch meine Erfahrung nicht im Zivildienst. Ich habe ja soziale Arbeit studiert, weiß ja jeder, haben wir...
Du hast studiert oder was?
Ja, habe ich. Und dann habe ich auch nebenbei bei der Lebenshilfe gearbeitet. Das ist aber auch jetzt schon eine ganze Weile her. Also ich würde fast behaupten, vielleicht 15 Jahre, da ändert sich ja dann auch noch einiges. Deswegen, früher hieß es noch Menschen mit Handicap oder ich glaube sogar Förderbedarf, was ich immer sehr, sehr blöd fand. Also ich finde generell blöd, Leute irgendwie so ein
Label.
So eine Überschrift zu geben. Ja, für mich fände ich Mensch einfach die richtige Bedeutung. Und ich mache da auch irgendwie, ich glaube, es ist wichtig, dass man da auch vielleicht an der Herangehensweise keinen Unterschied macht. Und ich glaube, das ist ja das, was ich so schade finde, dass es keinen Zivildienst mehr gibt. Der überwiegende Teil der Menschen...
Weil man da so viel kiffen konnte, Bobby, ne?
Ja, das natürlich auch. Und man wurde auch noch bezahlt dafür. Ja, Micha, da sind wir wieder. Gut, hat sich in Staffel 2 auch nichts geändert. Nein, ich wollte sagen, dass die Herangehensweise von Leuten, die Zivildienst machen, vielleicht einfach genau auf der Ebene ist, so halt...
Geil, wie du durcheinander kommst.
Ja, ich versuche, die richtigen Worte zu finden. Es ist dasselbe wie in Staffel 1. Ich versuche, keinen Fehler zu machen.
Weniger kiffen.
Ja, das habe ich hinbekommen.
Echt?
Digga, ich rede jetzt hier nicht über das Kiffen. Das ist völlig nebensächlich. Wir haben SDG und das hat nichts mit... Obwohl, wenn man vielleicht über Legalisierung redet. Aber das machen wir jetzt nicht.
Ja,
egal. Ich wollte einfach nur sagen, vielleicht sind Zivildienstleistende gehen anders heran als jemand, der schon seit 10 Jahren frustriert in einem Job ist oder was weiß ich nicht was. Und deswegen finde ich den Zivildienst, habe ich den immer für sehr wichtig empfunden. Und ich glaube, es ist ein Verlust der Gesellschaft, keinen Zivildienst mehr machen zu müssen. Also das müssen. Man kann, glaube ich, jetzt so freies soziales Jahr machen, kann, aber muss nicht. Zur Bundeswehr muss meiner Meinung nach keiner, aber ich würde sagen, es würde sowohl Männern als auch Frauen gut tun, nach der Schule in diesem Bereich sich zu betätigen. Das hat mich sehr viel weitergebracht.
Absolut. Ja. Also kann ich nur unterstreichen. Und ich meine, ich finde es ja auch spannend, ne, unseren heutigen Gast, wir droppen es einfach. Ich sag Raul und du sagst
Krauthausen.
So sieht's aus. Wir machen es so Hip-Hop Way. Long story short.
Ja, Fußball. Lass ihn einfach reinholen. Komm, er kommt jetzt auch gleich in 3 Minuten. Also wir können jetzt auch nicht mit tief in die Materie gehen. Wir gehen einfach mit Raul da tief rein.
Außer ja, finde ich gut. Ich finde ja auch dieses, das wäre ja auch interessant, ist ja ein partizipativer Podcast, wenn ich an Staffel 1 denke. Ne? Also ihr könnt den ja mit dieses Vorgeplänkel ist ja einfach nur, um euch zu zeigen, so dass wir von ganz vielen Sachen auch überhaupt einfach gar keinen Plan haben. Und deswegen machen wir den Podcast, um zu lernen und gemeinsam mit euch zu lernen. Und wenn ihr da Ideen habt oder auch sagt, ey, das Vorgeplänkel wollen wir gar nicht, wir wollen nur Raul Krauthausen, dann kriegt ihr auch nur Raul Krauthausen. Dann läuft
90 Minuten, ohne dass wir was sagen.
Ja. Hey, hatten wir sowohl bei Faduma als auch quasi beim Hanau-Podcast und fand ich mit die stärksten Folgen. Also vielleicht einfach öfters die Fresse halten, Bobby, ne?
Ja, ey, ist kein Problem. Ich halte jetzt einfach die nächste Stunde die Fresse. Du machst das schon mit Raul und dann gucken wir mal, was bei rumkommt. Dann kann ich mich nicht auch nicht um Kopf und Kragen reden. Das ist für mich völlig in Ordnung. Ich bin gerne Zuhörer. Tschüss.
Es war so ein Mic-Drop, weißt du? Es war sowas, ach so, so sehr, ich bin gerne Zuhörer. Ich bin auch sehr guter Zuhörer. Also wenn ihr Probleme habt, dann meldet euch bei Bobby Serrano. Ja.
0800, mir geht scheiße. Ich beiß jetzt nochmal von meinem Brötchen ab, weil ich habe noch nichts gegessen.
Ah, ey, ich muss leider hoch. Es gibt Essen, es ist 12 Uhr. Herzlich willkommen, Raul Krauthausen, Mensch, Aktivist, Bundeskanzler bald, wie ich gestern gelesen habe.
Bundeskanzlerin, bitte, ja.
Oh, Entschuldigung, hast du Bundeskanzlerin geschrieben?
Ich habe Bundeskanzlerin geschrieben, ja.
Ah, geil, finde ich super. Spricht ja Bände, dass dieses Amt immer noch Bundeskanzler heißt und auch Präsident, ne?
So. Genau, also es heißt ja auch Bundeskanzleramt und nicht Bundeskanzlerinnenamt.
Ja. Tatsächlich. Stimmt.
Das ja, wäre es ja ganz aktuell ein Bundeskanzlerinnenamt, oder? Also jetzt war ja.
Also müsste eigentlich so heißen. Ja, ich jetzt, wo du es sagst, bin ich quasi auch erst. Es ist mir auch aufgefallen. Ja, krass.
Ich habe neulich Fernsehen geguckt und da lief Werbung von irgendeinem, keine Ahnung, Medikament. Und dann sagen die doch am Ende immer zu Risiken und Nebenwirkungen, ja, lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, warum ist das nicht gegendert?
Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe das tatsächlich vor glaube ich, 3-4 Tagen ist mir es auch aufgefallen. Und da dachte ich so, hä? Bis dahin ist Gendern also noch nicht gekommen. Und dass da auch noch niemand
oder sich öffentlich beaufrichtet. Oder die Mainzelmännchen im ZDF.
Ja.
Es gibt keine Frau in diesem Mainzelmännchen. Absurd.
Wie wichtig ist dir das Thema Gendern zum Beispiel? Und warum ist es vielleicht auch für Menschen, die, ich meine, ganz viele von dieser, ja, sag ich mal, älteren Generation oder White Fragility oder wie auch immer man bezeichnen will, sagen immer, ja, aber jetzt kommen, also muss er jetzt eigentlich alles gendern und diesen Bullshit. Was antwortest du solchen Menschen? Warum ist es so wichtig zu gendern und zur Repräsentanz beizufügen?
Ich habe am Anfang auch ähnlich gedacht. Ich dachte auch so, okay, man kann ja nur noch falsch liegen und das ist ja super anstrengend und man macht das, hat es schon immer so gemacht, warum regen sich die Leute erst jetzt auf? Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, naja, also Sprache bedeutet ja schon auch Macht und auch Deutungsmacht und Einfluss. Und es gibt nun mal zahlreiche Studien, die auch belegen, wenn man Kindern zum Beispiel immer sagt, es gibt einen Polizisten und einen Feuerwehrmann, dann Mädchen das nicht automatisch auch als für sie eine mögliche Berufswahl betrachten würden. Und dass das natürlich große Auswirkungen hat auf das Leben, wenn man sich in bestimmten Situationen nicht angesprochen fühlt. Und habe dann angefangen, selber zu gendern in meiner Sprache. Und gelingt mir natürlich auch nicht immer, aber ich habe gemerkt, es ermöglicht auch mir, ganz neue Perspektiven auf das Thema zu bringen und ermöglicht auch mir dann zum Beispiel eben solche Fragen zu stellen, warum heißt es eigentlich zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn ein Großteil der ApothekerInnen Frauen sind. Die Mehrheit der ApothekerInnen sind eigentlich Frauen. Aber es heißt trotzdem Apotheker. Und das ist schon krass.
Die Mehrheit der aktuellen BundeskanzlerInnen sind auch BundeskanzlerInnen.
In Deutschland zumindest, ja.
Guter Beitrag, Michael. Ja.
Danke.
Ich finde es wirklich schlimm. Und denke, wir tun uns da auch keinen Abbruch, wenn wir die Sprache, also unser eigenes Sprechen auch ändern. Es zeugt eher davon, dass wir eben, wenn wir uns darüber beschweren, nicht mehr bereit sind, auch mit der Zeit zu gehen. Und ich habe nicht das Gefühl, mir wird etwas weggenommen, wenn ich gender.
Mhm, voll.
Ist es nicht generell so, dass den vielen Menschen noch gar nicht bewusst ist, wenn sie Privilegien haben und sie diese teilen, dass sie immer noch die Privilegien haben? Die verliert man ja nicht einfach.
Genau. Die Leute fühlen sich dann, die denken dann eher, dass sie schuld sind, dass sie Privilegien haben. Aber darum geht's ja gar nicht, sondern dass man genauso wie man froh sein kann, dass man warmes Wasser in der Wohnung hat, da hat man auch nicht Schuld dran, sondern man kann froh sein, dass man warmes Wasser in der Wohnung hat, im Vergleich zu vielen anderen Menschen auf der Welt, die das nicht haben. Und das dann auch wertzuschätzen, ist, glaube ich, eine ganz andere Kiste, als zu glauben, man wird dafür kritisiert, weil man zufällig ein Mann ist oder weil man zufällig, keine Ahnung, warmes Wasser zu Hause hat. Wichtig ist einfach nur, dass man dann, wenn jemand anderes sagt, ey, kannst du mir warmes Wasser geben, ich es natürlich auch gerne bereitstelle und dann auch vielleicht das Privileg, das ich habe, weitergebe und nutze, um mich für die Menschen, die kein warmes Wasser haben, zum Beispiel einzusetzen.
Raul, wenn man dich gar nicht kennt, so, und du dich vorstellen musst in so Settings oder wie auch immer, wie stellst du dich vor? Was ist deine Job Description? Wer bist du so?
Also ich bin Raul Krauthausen, ich wohne in Berlin. Ich bin Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Sitze selber im Rollstuhl und engagiere mich seit circa 20 Jahren für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Und als dann irgendwann als wir den Verein Sozialhelden gegründet haben, Sozialheldinnen wohlgemerkt, wir heißen Sozialheldinnen, als wir uns gegründet haben, haben wir uns irgendwann die Frage gestellt, was schreiben wir eigentlich auf die Visitenkarten? Und wenn man ein Verein ist, ne, dann kannst du halt irgendwie Vorstand, Vorständin sagen, dann kannst du irgendwie Geschäftsführerin sagen und so. Aber das fühlte sich alles so altbacken an, dass wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir schreiben einfach AktivistIn auf die Visitenkarte und haben uns dann mit dem Begriff Aktivist auseinandergesetzt. Und ich würde mal sagen, dass ein Aktivist jemand ist, der oder die an der Lösung eines Problems wirklich arbeitet und zwar so lange, bis das Problem vielleicht beseitigt wurde, aber nicht unbedingt die das Problem braucht, um davon seine Miete zu bezahlen. Also das würde ich unterscheiden zum Beispiel zwischen einem Aktivisten und einem Sozialunternehmerin. Ja, also eine Sozialunternehmerin braucht ja das Problem, um ein Produkt verkaufen zu können, das Problem irgendwie bearbeitet. Aber wenn es das Problem nicht mehr gibt, kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen. Und ein Aktivist sagt, würde ich jetzt definieren, ich gehe so lange, bis das Problem wirklich gelöst ist. Auch wenn es dazu führt, dass ich später arbeitslos bin. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Aktivist, so würde ich es definieren, arbeitet an seiner eigenen Arbeitslosigkeit.
Super spannend, weil, ne, also ich, zum Teil würde ich mich auch als Aktivist, ich habe auf diese Visitenkarte, ich hatte das gleiche Problem wie du, Raul, ich habe Konzeptionsaktivist geschrieben.
Ja, genau.
So, weil bei uns so Konzeptionen, Organisationen dann quasi von einfachen Spenden oder Handlungsmöglichkeiten für Menschen ja geht. Und witzigerweise habe ich das auch immer so ein bisschen gesagt, dass wir darauf hinarbeiten, uns selbst abzulösen. Ja, quasi, dass irgendwann alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser oder Sanitärversorgung haben. Mittlerweile sage ich das gar nicht mehr, weil ich der Meinung bin, wir würden dann einfach was anderes machen mit Vivo Con Agua. So, weil man ja, das ist ja bei dir auch so, du ein riesen Netzwerk hast, du ganz viele Skills gelernt hast, dir über sehr viele Sachen bewusst bist, Zugänge hast etc., die du dann ja auch nutzen könntest für ein anderes Thema, weil Challenges gibt es, glaube ich, in dieser Welt genug. Aber ich mag deine Unterscheidung. Ich habe noch nie so differenziert darüber nachgedacht, habe ich bei deiner Antwort gemerkt, zwischen Social Entrepreneur und auch Aktivist und ja auch in gewisser Weise dieser Abhängigkeit, dass man das Thema in Anführungszeichen braucht, um seinen Job zu behalten. Ne? Also was ja auch für NGOs Fall ist.
Ich glaube, wir müssen in dieser Sozialunternehmer*innen-Ecke, in der ich ja auch bin, also machen wir uns nichts vor, ne? Ich bin Ashoka Fellow, wir haben auch viele Titel, die man uns von außen zuschreibt, sowas wie Sozialunternehmer oder so. Aber die Sorge, die ich halt in diesem ganzen Sozialunternehmer*innen-Kontext habe, ist, dass wir eigentlich wie nennt man das, Steigbügelhalter sind für den Staat, der soziale Verantwortung outsourced. Mhm, also wenn wir bei den Sozialhelden das Thema Barrierefreiheit und Inklusion bearbeiten, dann sind das alles Themen, die die Politik viel besser lösen könnte als ein Sozialunternehmer von außen. Da die Politik aber dieses Thema scheut, aus Kostengründen, aus, keine Ahnung, Zeitgründen oder auf einfach keinen Bock, ja, geben sie lieber SozialunternehmerInnen wie uns Preise und Bundesverdienstkreuze und keine Ahnung was und tätschelt uns über den Kopf dafür, dass wir uns ja so toll einsetzen. Aber letztendlich betreiben sie mit sowas Outsourcing. Und wir haben jetzt 10 Jahre dieses Spiel mitgespielt bei den Sozialhelden mit der Willmap und so weiter. Selber auch geglaubt, wir können damit was verändern. Aber am Ende des Tages müssen wir ernüchtert feststellen, dass solange die Politik nicht gesetzlich die Privatwirtschaft zum Beispiel verpflichtet, barrierefrei zu werden, solange wird es nicht passieren. Da kann ich noch so viele Wheelmaps bauen, da kann ich noch so viele Lego-Rampen mir zusammenklicken. Am Ende des Tages bleibt es ein Charity-Projekt, wo vor allem nicht betroffene Menschen sich auf die Schulter klopfen können. Aber es hat dem Leben behinderter Menschen keinen substanziellen Mehrwert gebracht. Und da bin ich jetzt an der Erkenntnis zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf diese Schnittchenessen mit MinisterInnen. Ja. Jetzt möchte ich wirklich Tacheles reden und die Politik auch in die Verantwortung nehmen.
Ich hätte da mal so eine Frage, wenn du von Barrierefreiheit redest. Ne? Für mich, ich habe da im Vorhinein drüber nachgedacht und dann war ich so, ja, was ist denn nicht barrierefrei? Und dann bin ich darauf gekommen, dass wenn ich mit meinem Sohn jetzt zum Beispiel mit einem Kinderwagen an gewissen Haltestellen aussteige, dann gibt es da einfach keinen Fahrstuhl. Wie zum Henker kann das 2021 noch sein? Also ne, bei mir hilft dann jemand, den Wagen runterzutragen oder ich kriege das auch irgendwie alleine hin. Aber was macht jemand, der im Rollstuhl sitzt? Der wäre ja dann darauf angewiesen, dass, keine Ahnung, 2 bis 4 Leute ihn oder sie runtertragen. Also wie ist das möglich, dass sowas noch gibt? Und hast du so konkrete Beispiele, vielleicht auch absurde Beispiele, wo es immer noch keine barrierefreien Zugänge gibt?
Ja, also das mit den Aufzügen oder fehlenden Aufzügen ist ein gutes Beispiel, weil wir eben im 21. Jahrhundert leben, der Aufzug 120 Jahre feiert, also die Erfindung des Aufzugs, ja, wir schon die Frage stellen können, warum geht das nicht? Und wenn man dann die Verantwortlichen fragt, sag mal, warum gibt's denn hier keinen Aufzug, dann sagen die oft so Sachen wie, naja, aus Brandschutzgründen, aus Denkmalschutzgründen, oder die sagen dann sowas wie, naja, hier gibt es zu wenig Fahrgäste oder es hat sich noch niemand beschwert. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Österreich, ja, da wird in der Großstadt Wien diskutiert, ob wir nicht 2 Aufzüge pro Station bräuchten, falls mal einer kaputt ist. Also die sind einfach in der Debatte weiter.
Ja, voll. Ja?
In Deutschland diskutieren wir noch über das Ob und in Österreich wird schon darüber diskutiert, okay, was machen wir, wenn? Ich war in Japan vor ein paar Jahren in Tokio und da gibt es 4 verschiedene U-Bahn-Systeme in einer Stadt, die auch witzigerweise nicht wirklich miteinander kompatibel sind, was so das Ticket-System angeht. Aber es gibt natürlich neue und alte Bahnhöfe und neue und alte Züge. Ja? Und das ist, war aber weitestgehend barrierefrei. Selbst die ältesten Bahnhöfe, die wir besucht haben, also U-Bahnhöfe, hatten Rolltreppen.
Voll.
Und diese Rolltreppen konnte man per Knopfdruck zu Aufzügen transformieren. Das sah aus wie bei Transformers.
Ja.
Und dann konntest du mit deinem Rollstuhl auf dieser Rolltreppe auf einer Plattform runterfahren. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich musste 30 Jahre alt werden, ja, um sowas zu entdecken. Und der Aufzug war von ThyssenKrupp.
Das ist eine deutsche Firma, ja, oder?
Genau. Und dann frage ich mich, was ist passiert? Was ist passiert, dass die Japaner sich sowas gönnen und in Deutschland nicht? Und ich nehme mal an, das waren Kostengründe, das war irgendein TÜV, der wieder irgendwas nicht erlaubt hat, weil es könnte ja was passieren, oder eben, dass du Personal brauchst, um diesen Schritt von Rolltreppe zu Aufzug zu machen. Und das wollte halt keiner bezahlen.
Mhm.
Und das ist typisch deutsch.
Ja, aber ist Barrierefreiheit nicht auch irgendwie ein Menschenrecht? Also so kann man das nicht so kategorisieren. Ich meine,
also ich würde jetzt unbedingt, ich würde sagen, Teilhabe, ja, ist ein Menschenrecht.
Okay. Ja, 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 voll.
Und für Teilhabe bräuchte man Barrierefreiheit. Oder vielleicht auch Chancengleichheit ist auch ein Menschenrecht. Und Barrierefreiheit kann ein Schritt dahin sein. Ein anderes Beispiel, das in Deutschland ein großes Problem ist, zum Beispiel jetzt gerade in der Pandemiezeit, dass Jens Spahn oder die Kanzlerin, wenn die Pressekonferenzen geben, es nicht selbstverständlich ist, dass ein Gebärdensprachdolmetscher daneben steht. In anderen Ländern, selbst in Dritte Weltländern, ist das Standard.
Es gibt nur eine Weltraum.
Absolut. Aber wir vergleichen ja immer Deutschland mit den anderen Industrienationen.
Ja, ja.
Ne? Und selbst die Länder, die weniger Geld haben, ja, ich gebe dir vollkommen recht, es gibt nur eine Welt. Aber selbst die Länder, die weniger Geld haben, die wir als sogenannte Dritte Welt bezeichnen, dass die, was solche Sachen angeht, Selbstverständlichkeit von Barrierefreiheit im Fernsehen, in Pressekonferenzen, im politischen Diskurs viel weiter sind.
Und wenn die Schulklingel wieder klingelt, dann ist es Zeit für unsere Partner, die all das hier ermöglichen. Wir möchten euch die Marke Closed vorstellen. Closed wurde Ende der 70er gegründet und ist vor allem für hochwertige Jeans für Damen und Herren bekannt. Closed ist sowieso eher für Langzeitbeziehungen zu haben. Die Marke arbeitet mit den meisten Produktionspartnern seit Jahrzehnten zusammen, was in der Modebranche eine echte Seltenheit ist. Also quasi wie der Arschlochfilter bei uns hier bei Unaufgeklärt. Dabei setzt das Closed-Team auf loyale Partnerschaften. Und es wird nur mit Leuten zusammengearbeitet, die sie mögen. Jede Jeans wird in Italien handgefertigt. Über 80% aller Closed-Produkte entstehen eh in Europa. Und dabei legt das Unternehmen sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. 2018 entstand die eigene Eco-Denim-Line A Better Blue, die mit Biomaterialien sowie schonenden Wasch- und Färbemethoden bis zu 65% Chemikalien, 50% Wasser und 25% Strom im Vergleich zur herkömmlichen Jeans-Produktion spart. Zu jeder Episode gestaltet der Künstler Bobby Serrano ein Closed-Kleidungsstück als Kunstwerk, das ihr erlosen könnt gegen Spende für ein Projekt der Wahl des Gast oder der Gästin. Viel Spaß.
Ich habe so viele Fragen jetzt. Die erste wäre so ein bisschen, also guck mal, also meine Wenigkeit, dann kann ich keinen Fehler machen. Ich bin quasi mit allen Menschenrechten und Sustainable Development Goals ausgestattet worden mit der Geburt. Ja, also mir, ne, ich hatte noch nie um irgendwas Menschenrecht, ne, ich bin Schwabe, Bildungsbürgertum, da in Süddeutschland irgendwie, so, ich musste um nichts kämpfen, um ehrlich zu sein. Ja, alles in den Arsch gesteckt bekommen. Kannst du eine Analogie aufmachen für Menschen, die noch nie Nicht-Barrierefreiheit quasi also erlebt haben? Weil für mich ist es gar nicht so richtig nachvollziehbar. Ich stand noch nie irgendwo und konnte da nicht hin. Weißt du, wie ich meine? So blöd, blöd. Ich weiß, das ist eine dünnes Eis und warme Socken an.
Ich verstehe das voll. Aber ich verstehe voll, was du meinst. Du hast die Antwort eigentlich schon gleich mitgeliefert. Du hast nämlich das Wort noch gebraucht. Ja, du standst noch nicht vor irgendeiner Barriere.
Ah, es wird kommen. Und,
genau, es wird kommen. It will happen. Früher oder später, aus irgendwelchen Gründen. Ja. Klimawandel kann ein Grund sein. Es kann sein, dass du morgen vom Auto überfahren wirst.
Altersgebrechlichkeit.
Es kann sein, genau, dass du älter wirst. Oder aber, wenn du Kinder hast, die im Kinderwagen unterwegs sind, dass du dann natürlich auch auf Barrieren stößt, auf die du vorher ohne Kind nicht gestoßen bist.
Ja.
Und man sagt, dass über 80% der Behinderungen im Laufe eines Lebens erworben werden. Und also das kann halt sein, keine Ahnung, wenn du 40, 50 wirst, dass dann deine Knie nicht mehr mitmachen, dass du irgendwann eine Brille brauchst. Und dann freust du dich, wenn Netflix Untertitel anbietet oder wenn du irgendwie einen Aufzug benutzen kannst oder wenn wenn du nicht mehr so gut hörst, eben dann die Untertitel bei Netflix gebrauchst. Oder wenn du bei Kindle die Schriftgröße höher stellen kannst. Und das sind alles Dinge, die erfunden wurden für behinderte Menschen.
Zweite Frage, die ich habe, ist es so ähnlich, weil ich vorher fand ich schon, korrigiere mich, wenn ich es falsch wahrgenommen habe, da schon Frust auch nach 10 Jahren, so ey, fuck, Alter, ich habe jetzt 10 Jahre gekämpft und irgendwie ist es halt Charity, aber es passiert nichts Substanzielles. Und so ein bisschen vielleicht wie mit dem Kampf gegen Rassismus oder so zu vergleichen, dass es einfach so ein strukturelles Problem ist, dass halt dieses individualistische und ja, alles zählt, alles hat auch ein, auch kleine Taten haben Wirkung und so weiter und fangen in deinem Umfeld an und so, alles nett und auch richtig und trotzdem brauchst du eben strukturelle, substanzielle Lösungen und die können eben auch nur innerhalb der Strukturen und damit auch der politischen Machtstrukturen stattfinden. Habe ich dich da richtig verstanden?
Genau das. Und ich meine, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch aus eurer Arbeit, dass man auch ganz viel machen kann auf Festivals mit Wasser sammeln und so weiter und so fort. Aber es ist wahrscheinlich echt nur ein Tropfen auf den heißen Stein von dem, was global getan werden könnte, wenn wir Nestlé an die Verantwortung erinnern würden und so weiter und so fort. Und dass ich inzwischen kein Freund mehr davon bin, zu sagen, dass beim Thema Klimawandel der Verbraucher entscheiden kann, welche Produkte konsumiert werden oder nicht, weil der große Hebel ist nicht mehr der Verbraucher oder die Verbraucherin. Oder
Produzent.
Und der, genau, und der große Hebel ist auch nicht mehr das Ehrenamt, dass ich irgendwo im Behinderten beim Einkaufen helfe, sondern der große Hebel ist, dass Supermärkte barrierefrei werden. Und was wir in Deutschland, vor allem in Deutschland, stark beobachten, ist, dass die Politik vor der Wirtschaft kuscht. Also, dass sie große Probleme damit hat, die Wirtschaft zu irgendetwas zu verpflichten. Sei es beim CO2-Ausstoß zur Reduzierung zu zwingen, sei es bei der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau als Arbeitnehmerin zu verpflichten, sei es beim Thema Barrierefreiheit. Da wird dann immer gesagt, ja, wir dürfen die Wirtschaft nicht überfordern. Und die könnten ja abwandern und keine Ahnung was. Und dieses Diktat des Kapitals ist, glaube ich, einer der größten Verhinderer von Gerechtigkeit. Egal, was für eine Gerechtigkeit.
Würde ich 1:1 unterschreiben. Also gutes Zitat. Was ist denn dann dein neuer Move sozusagen? Also wohin geht da die Reise des Raul Krauthausen und der Sozialheldin, wenn jetzt in Anführungszeichen Charity einmal durchgespielt und die Lego Rampen so nice to have, aber wohin geht die Reise?
Ich habe mal intern formuliert, ich hätte gerne die Monsanto-Anwälte für Barrierefreiheit.
Scheiße,
Ja, ich auch. Also diese Leute, die so mit allen Wassern gewaschen sind, die keine Skrupel haben, einfach mal auf ein soziales Thema ansetzen.
Hast du mal recherchiert, wer das ist? Welche Anwaltskanzlei?
Nee, habe ich noch nicht gemacht. Aber das wäre mal ein guter Tritt. Aber wir haben gerade eine sehr, sehr gute Kanzlei. Und das ist super interessant, weil wir jetzt gerade an einem Projekt sitzen, das nennen wir Barrieren brechen. Also wir haben jetzt keinen Bock mehr auf diese Lippenbekenntnisse der PolitikerInnen, sondern wir starten jetzt wirklich mit Gesetzesvorschlägen. Und wir starten jetzt auch wirklich mit so einer Art Watchdog-Idee, dass wir Gesetze, die es bereits gibt, gucken, ob die überhaupt eingehalten wurden und wenn nicht, klagen. Ja, also wirklich nochmal zu gucken, können wir das bestehende System schon nutzen oder da, wo es noch nicht nutzbar ist, können wir es entwickeln, dass man es nutzen kann. Und das Spannende ist, dass es viele Initiativen vor uns schon versucht haben, hier gesetzgeberisch aktiv zu werden, aber die Verwaltung und die Ministerien natürlich auch gelernt haben, dass Initiativen nicht länger als 3 Jahre kämpfen, weil dann gehen ihre Fördergelder aus. Mhm. Ja, und dann musst du eigentlich letztendlich nur 3 Jahre durchhalten und vielleicht Minimalveränderungen machen, damit die dann irgendwie so ein bisschen besänftigt werden. Aber das große Rad hat noch keiner wirklich gedreht, seit 40 Jahren. Das sind immer nur minimale Veränderungen. Und ich glaube, wir müssen jetzt als Generation, als meine Generation der Behindertenbewegung, die Frage stellen, was wollen wir in den nächsten 20 Jahren erreichen? Und die Generation vor uns, die hat die Aufzüge in den U-Bahnhöfen erreicht. Ja, die hat erreicht, dass die Busse Rampen haben. Die hat erreicht, dass Universitäten einigermaßen barrierefrei werden. Aber was ist denn das Ziel unserer Generation? Und da, denke ich, ist der gemeinsame Nenner, die Privatwirtschaft jetzt auch in die Verantwortung zu nehmen. Und nicht nur Schulen und Busse, sondern eben auch Kinos, Bars, Restaurants und Festivals.
Wachst du manchmal morgens auf und hast keinen Bock mehr auf diesen Kampf, nenne ich es mal?
Na klar. Also das, glaube ich, gehört auch dazu, dass man auch mal anfängt zu zweifeln. Wichtig ist, dass man sich nicht alleine fühlt in dem Moment und dann ja versucht, sich mit anderen auch mal aufzurappeln oder auch gegenseitig zu motivieren und dann auch Hilfe sucht, wenn man sie braucht. Und in anderen Situationen anderen hilft, wenn sie Hilfe brauchen.
Ja, voll. Du sag mal, ich war selber Zivildienstleistender, ne? Das ist ja jetzt nicht mehr, also man wird nicht mehr gezwungen. Ich habe den Zivildienst aber für immer sehr wichtig gehalten und mir hat das sehr viel gegeben. Hast du durch die Abschaffung des Zivildienstes, ich meine, man kann irgendwie ein freies soziales Jahr machen, aber es ist wahrscheinlich der Anlauf nicht mehr so groß, wie wenn du dazu verpflichtet wirst, sowas zu machen. Hast du da oder vielleicht sehe ich das auch falsch, aber hast du da irgendwie eine Veränderung in diesem ganzen System wahrgenommen? Ist es schwieriger, irgendwie da jemanden zu bekommen, der dann einen unterstützt? Oder hat es einfach eine Veränderung irgendwie gemacht, die zum Negativen geführt hat? Oder ist vielleicht tatsächlich was Positives aus dieser Abschaffung entstanden?
Also aus meiner Warte würde ich sagen, hat es vielleicht in einer Professionalisierung in dem Sektor geführt, also dass man eben nicht mehr billige Zivis nutzen konnte, um bestimmte Tätigkeiten auszuführen, behinderte Menschen zu begleiten. Das wurde jetzt vielleicht durch den Assistenten und den Assistenzberuf ersetzt. Insofern hat es vielleicht sogar eine Aufwertung gegeben. Okay. Man muss schon auch ehrlich sagen, dass mit den Zivildienstleistenden eine Menge billige Arbeitskräfte auch genutzt wurden. Ja. Ja. Und das ist schon auch nicht okay. Gleichzeitig haben sicherlich sehr viele junge Männer soziale Berufe kennenlernen können und dann vielleicht auch später für sich in Erwägung gezogen, diesen Beruf hauptberuflich zu machen, was sicherlich jetzt fehlt. Ja. Ich denke, wir könnten eine Mischung machen, indem wir den Bundesfreiwilligendienst vielleicht auch attraktiver gestalten in der Bezahlung, in der Anrechnung und dass wir auch für Frauen das öffnen. Ja, ja. Also das ist ja mit dem Bundesfreiwilligendienst auch der Fall, was aber im Zivi eher nicht der Fall war. Aber ich bin kein Freund von Verpflichtungen, weil ich denke, das muss jeder auch für sich selber wollen. Und was bringt dir ein Zivi, der keinen Bock hat?
Ja, das stimmt. Also ich aus meiner Sicht, so ich wenn ich mich erinnere, das ist schon ein Weilchen her, aber ich habe danach soziale Arbeit studiert. Vielleicht ist das so der Musterwerdegang dann eines Zivildienstleistenden, aber mir hat es einfach persönlich sehr viel gebracht, so, ne? Einfach auch über den Tellerrand von dem Abiturienten vom Dorf irgendwie mal drüber hinauszuschauen, so. Und wie gesagt, danach habe ich dann echt lange auch bei der Lebenshilfe gearbeitet, in Krankenhäusern irgendwie mein Studium finanziert und letztlich dann als Sozialarbeiter irgendwann geendet.
Also spannend finde ich ja zum Beispiel, es gibt ja Freiwilligendienste, die auch behinderte Menschen
machen.
Und warum kann man in dem Bereich nicht auch Inklusion geben?
Voll.
Es gibt zum Beispiel einen großartigen Verein BCEF, die auch Auslandserfahrung für behinderte Menschen ermöglichen in Form eines Freiwilligenjahrs. Und das ist, glaube ich, etwas, was mit dem Zivi so gar nicht möglich gewesen wäre, weil beim Zivi brauchst du ja eine sogenannte Eignung. Und das war ja dann ein ausschließlich körperlicher Test, wo dann viele behinderte Menschen einfach auch durchs Raster gefallen sind.
Stimmt.
Wenn diese Erfahrung, die jetzt Bobbys soziale Erfahrung und sein damit verbundener Werdegang, der dann in der Künstlersackgasse geendet ist, spricht aber, finde ich, für was sehr Schönes. Und da würde ich gern dein, wie sagt man, nicht Pamphlet, sondern dein Appell, warum diverse Teams so viel geiler sind. Also was haben Unternehmen auch davon, wenn sie inklusiv einstellen, wenn sie wirklich inklusiv denken und arbeiten? Was sind da deine positiven Erfahrungen? Weil ich habe mir halt auch Gedanken gemacht im Vorfeld, ein bisschen über den, weil ich das schon sehr spannend, ich sehr lange verfolgt, wir einmal zusammen auf so irgendeine Diskussion waren, wo ich mich gar nicht mehr dran erinnern kann, wo das alles war und so, aber an dich halt und deinen Werdegang immer sehr verfolgt habe. Mir einfach bewusst geworden ist, ey, ich habe keinen Mensch in meinem engen Umfeld, der im Rollstuhl sitzt. Ich habe keinen, wir haben keinen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die im Rollstuhl sitzt. So. Und es geht ja jetzt auch gar nicht darum, proaktiv, oder vielleicht geht es sogar darum, das weiß ich alles nicht, aber mir ist dabei aufgefallen, naja, dadurch mache ich mir darüber halt auch nicht viele Gedanken. So. Und dadurch finde ich vielleicht auch gar nicht Menschen, die im Rollstuhl sitzen, bewerben sich vielleicht dann gar nicht bei Viva Con Agua, weil sie gar nicht dort jemanden anderes sehen, der vielleicht sie repräsentieren würde, mit dem sie sich identifizieren können, sondern es sind alles so irgendwelche Allmanns, die Ökotrophologie studieren oder so, ohne es jetzt despektierlich zu meinen. Aber das ist alles dünnes Eis, was ich hier mache, aber ich will quasi die Lanze brechen dafür, für was, warum so wichtig und an der Zeit ist, anders, diverser und repräsentativer, ne? Also auch, nur um das auch nochmal auszuführen, wir haben in Deutschland, glaube ich, 25% Menschen mit Migrationshintergrund. Würde aus meiner Sicht bedeuten, dass in einer Organisation wie Viva Con Agua 25% Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten sollten. Ist aber nicht ganz der Fall. Es wird immer besser, es wird immer diverser und so weiter. Wir haben da einen Fokus, wir haben es auch irgendwann kapiert, so und da so. Und trotzdem weiß ich, dass wir da noch einen sehr langen Weg gehen müssen, so um wirklich divers zu sein.
Würdest du dir diese Frage stellen, auch beim Thema Migration? Also muss Viva Con Agua besser sein werden, sobald Menschen mit Migrationshintergrund da sind? Oder ist es auch okay, wenn das Unternehmen danach genauso gut ist?
Wie meinst du, das habe ich nicht verstanden, sorry?
Also müssen Menschen, die ein Minderheitsmerkmal haben, sowas wie Migrationshintergrund oder Behinderung oder so, müssen die dem Unternehmen automatisch etwas bringen, was ein Nichtbehinderter oder Nichtbetroffener vielleicht nicht leisten kann? Oder reicht es vielleicht, dass die Person genauso gut ist wie jemand ohne Behinderung? Versteht, was ich meine? Also ganz oft wird nämlich diese Frage mir gestellt, ja, aber was haben denn Unternehmen davon, wenn sie
Nein, ach so, nein, oh, jetzt habe ich es endlich verstanden. Nein, ist safe. Also es ist, spielt natürlich, also eine Person wird eingestellt für eine Job Description bei Viva Con Agua. Also genau. Der soll Kampagnen machen. Wenn der das spielt gar keine Rolle, der muss diesen Job können. So, that's the only point im Prinzip. So, und er muss.
Genau.
Stimmt, okay, danke. Dann kannst du die Frage zurückstellen, weil wir cutten nicht, also so, also wir.
Ja, also ich würde einfach da jetzt reingehen, ja, bitte. Und die Frage, ja. oder besser gesagt, würde dann sagen, also Menschen mit Behinderung erleben letztendlich ihr ganzes Leben dieses Gefühl, dass sie besser sein müssen als die Nichtbehinderten, um irgendwie zu gelten.
Ja.
Das erleben Geflüchtete in Deutschland auch. Ja. Die müssen ständig doppelt so deutsch sein wie die Deutschen selbst. Und sonst sind sie irgendwie der Migrant.
Ja,
ja, und
danke.
Das ist unglaublich ein Druck, den jemand empfindet. Und es wird gar nicht gewertschätzt, dass diese Person ja auch Eigenarten mitbringt, die ein Deutscher gar nicht mitbringen kann, weil er die Erfahrung nicht hat. Und kompensiert es die ganze Zeit damit, dass er möglichst deutsch sein muss. Auf Viva Con Agua übertragen zum Thema Behinderung oder jemand im Rollstuhl, jetzt ganz konkret, könnte ja jemand im Rollstuhl die Perspektive mitbringen, barrierefreies Festival. Mhm. So, das ist ein ganz anderes Thema, wenn jemand selber eine Behinderung hat, als wenn jemand ohne Behinderung sich dieser Frage stellt. Also wenn jemand ohne Behinderung diese Frage im Kopf hat, dann denkt er erstmal, das ist alles unmöglich.
Mhm.
Ja, barrierefreies Festival auf Erde, auf Sand, es ist laut und was machen wir, wenn es regnet und es ist alles siffig und überall ist Schlamm und keine Ahnung was. Das ist unmöglich, deswegen lassen wir es. Oder es gibt dann so eine Behindertentribüne.
Mhm. Wow,
Aber jemand, der im Rollstuhl vielleicht in einem Festival oder Orga-Team mit dabei ist, der würde sagen, okay, pass auf, es gibt an zahlreichen Stränden gibt es so Matten, die man ausrollen kann, um bestimmte Wege möglich zu machen, auch durch Schlamm und Sand. Oder wenn wir eine Bar irgendwo haben, sorgt doch einfach nur dafür, dass es einen Teil der Bar gibt, der niedriger ist für jemanden im Rollstuhl. Oder wenn es irgendwie darum geht, ein Zelt irgendwo aufzubauen, macht doch Zeltplätze für Menschen im Rollstuhl in der Nähe von Dixi-Toiletten, die barrierefrei sind. Anstatt dass man quer durchs ganze Matschgelände muss. Mhm. Und es sind manchmal kleine Dinge, und ich war selber noch nie auf dem Festival, also fällt mir jetzt einfach nur, ich denke nur darüber nach, was mir Sorgen machen würde. Das sind manchmal kleine Dinge, die schon helfen würden. Oder die Republika, diese Internetkonferenz, die macht es zum Beispiel ziemlich klug, dass sie sagen, okay, wenn du gehörlos bist, du kannst dir bei uns Gebärdensprachdolmetscher ausleihen.
Mhm.
Dann kannst du die mitnehmen zu dem Vortrag, den du dir angucken willst. Das ist manchmal leichter und kostengünstiger, als zu sagen, wir müssen jeden Panel, jeden Slot mit Gebärdensprachdolmetschern ausstatten.
Mhm.
Und so ähnlich könnte man das da auch überlegen. Okay, es gibt ein extra Team, das für Barrierefreiheit, wie auch immer, designen kann, sensibilisiert und geschult ist. Und wenn jemand im Rollstuhl kommt, dann hat er eine Vertrauensperson, eine Kontaktperson, an die er sich wenden kann. Und wenn jemand gehörlos ist, kann er sich auch an diese Person wenden. Oder wenn jemand einen epileptischen Anfall hat, dann auch. Also sind ja auch verschiedene Bedarfe, die dann plötzlich vorliegen, sobald man barrierefrei denkt. Und dass man vielleicht eher in Kompetenzen nachdenkt, die jemand mit Behinderung mitbringt, als in diesem Überkompensieren oder besonders gut sein müssen.
Vielen Dank, dass du das so relativiert hast. Also erstens, als du gesagt hast, doppeldeutsch, ist es mir so unangenehm geworden, weil ich versuche eher so das Gegenteil, oft gar nicht so deutsch zu sein, weil manchmal ist das ist auch wieder Privilegien und, ne, und das ist mir sehr, sehr schönes, das werde ich, glaube ich, nie vergessen, diesen Doppeldeutsch-Ausdruck dafür. Vielen Dank und auch dieses, naja, reicht es nicht einfach genauso gut zu sein, vollkommen korrekt.
Und letztendlich ist es aber schon so, das haben zahlreiche Studien auch belegt, dass weil Menschen mit Behinderung es so schwer haben am allgemeinen Arbeitsmarkt, sie in der Regel loyalere MitarbeiterInnen sind, weil sie natürlich wissen, wie schwer es ist, eine Alternative zu finden und dann eher eine Bindung zum Unternehmen aufbauen. Aber ich möchte nicht mich gezwungen fühlen, das Unternehmen jetzt zu lieben, nur weil ich behindert bin. Und ein anderer, denke ich, sehr wertvoller Aspekt ist, dass Menschen mit Behinderung sind Meister darin, Menschen mit Migrationshintergrund garantiert auch, sind Meister darin, sich anzupassen. Mhm. Ja, also möglichst nicht aufzufallen, möglichst irgendwie Barrieren nicht anderer Menschen Verantwortung werden zu lassen, sondern irgendwie zu gucken, ja, ich schaff das schon irgendwie. Mhm. Und sich anzupassen an Barrieren, die es im Alltag gibt. Und dadurch entstehen natürlich kreative Lösungsansätze. Und diese Kreativität kann man auch im Beruf nutzen.
Absolut.
Pragmatische Sachen zu finden und zu entwickeln, mhm. Die man oft, wenn man die Perspektive nicht hat, vielleicht gar nicht tun würde.
Es geht ja hier wirklich darum, dass Leute auch so konkret, oder wir angefangen mit uns beiden, aber dann auch die Zuhörerin, Ansätze bekommen, wie sie sich vielleicht ja besser oder einfach geiler verhalten. Geiler ist vielleicht ein passenderes Wort. Kannst du uns so ein paar Tipps mit auf den Weg geben, was du als geil, als cool oder angebracht oder ja im Umgang mit Menschen, die eine körperliche Beeinträchtigung haben oder Challenge oder angefangen, wie was ist dein Lieblings, also wie, weil das war auch so eine Frage, wo ich mir dann aber auch gedacht habe, ey, die hast du wahrscheinlich schon ganz oft gestellt bekommen, wie willst du eigentlich, dass sowas angesprochen wird? Wie sagt man da politisch korrekt? Weil, ne, hier dritte Welt ist politisch inkorrekt. Man sagt Länder des globalen Südens. So, es gibt diverse Bezeichnungen, die politisch korrekt sind für Menschen mit anderen Pigmenten. Wie ist es da? Weil ich glaube, da fängt schon bei vielen an, die gar nicht dann, weißt du, und da genau, wie ich ja auch drum rum rede, genau da ist ja aber der Punkt, glaube ich, wo oft dann entsteht so, ja, fuck, ich traue mich das jetzt gar nicht, weil ich könnte ihn ja dadurch, dass ich sage, ey, du sitzt im Rollstuhl, ja klar sitze ich im Rollstuhl, das sieht doch jeder oder so, ist doch logisch, so quasi, aber dadurch, dass es nicht so oft Menschen dann wissen, wie sie es adressieren sollen, wie sie es vielleicht ansprechen sollen, gar nicht in den Kontakt gehen, sondern so diese Hemmung haben, fuck, ich könnte was falsch machen, und dadurch gar nicht die Verbindung entsteht, die ja quasi dann die Lernfelder offeriert, so. Weißt du, wie ich meine?
Total. Grundsätzlich, es ist, glaube ich, erstmal ein nicer Charakterzug, wenn man diese Unsicherheit sich bewusst macht. Mhm. Ja, also zu sagen, okay, krass, ich hatte noch nie in meinem Leben Kontakt zu Menschen mit Behinderung. Ich nehme mal an, Bobby wüsste, wie man es sagt. Fritz vielleicht nicht, weil er wenig Kontakt hatte. Aber Bobby, weil er in der Lebenshilfe mal gearbeitet hat, vielleicht schon. Das heißt, zu sagen, okay, krass, weiß ich jetzt gerade nicht, dann fragt man. Ja, also pass auf, Raul, wir sind gerade im Podcast, was wäre jetzt eine Bezeichnung, womit du okay wärst? Mhm. Das ist ein Charakterzug, den ich persönlich mag, weil viele Menschen vor lauter Angst, sich das einzugestehen, dann eher so rumschwurbeln und dann merkwürdige Euphemismen gebrauchen. Zum Beispiel den Euphemismus anders begabt, mhm, ja, oder herausgefordert, wow, oder ja, challenged oder special need oder so, nur um das Wort Behinderung bloß nicht sagen zu müssen. Mhm. Ich glaube, das meist gemiedene Wort ist eben Behinderung und ersetzt es dann durch Handicap. Mhm. Das Wort Handicap benutzen nur die Deutschen. Im angelsächsischen Raum, wenn du da das Wort Handicap benutzt, dann outest du dich automatisch als Deutsch. Jemand, der keine Ahnung hat.
Was sagt
als
man da?
Ja, als Deutscher. Doppeldeutsch. weil das Wort Handicap was Negativeres suggeriert als das Wort Behinderung. Es gibt verschiedene Deutungen. Eine Deutung ist, dass es einfach bedeutet, die Person kann weniger. Mhm. Und in Österreich, in der Schweiz sagt man zum Beispiel noch Invalide.
Okay.
Was auch ein schwieriges Wort ist, weil es bedeutet weniger wert oder nicht wert.
Ja. Invalid.
Und genau. Und das Wort Behinderung ist aber weitestgehend neutral, weil es offen lässt, ob ich als Mensch im Rollstuhl behindert werde durch Treppen oder aufgrund meiner Behinderung im Rollstuhl sitze, also behindert bin. Mhm. Behinderung ist deswegen erstmal neutral. Deswegen sagt man auch Mensch mit Behinderung oder behinderter Mensch. Mhm. Das ist auch völlig okay und ich glaube, es gibt kaum Menschen mit Behinderung, die sich in der Thematik auskennen, die das Wort ablehnen. Mhm. Warum Nichtbehinderte damit ein Problem haben, ist wahrscheinlich, weil auf den Schulhöfen Deutschlands das Wort behindert als Schimpfwort gebraucht wird.
Ja.
Das ist jedenfalls das, was ich oft mitbekomme, wenn dann Leute dann so einen Frosch im Hals haben und nicht wissen, oder ein Kloß im Hals, wie man das jetzt sagen kann, weil das ist ja ein Schimpfwort. Aber ich glaube, und ich habe selber ja auch beim Jugendradio lange gearbeitet, es macht keinen Sinn, Jugendlichen das Wort Behinderung zu verbieten oder behindert zu verbieten, weil man könnte damit ja jemanden verletzen, weil die das als Schimpfwort gebrauchen, sondern es macht viel, viel mehr Sinn, Jugendlichen klarzumachen, dass Behinderung einfach kein Schimpfwort ist.
Mhm.
Oder behindert. Und dass da drin aber auch eine Wertschätzung stecken muss, was Jugendsprache angeht. Also wenn ich als erwachsener Mensch, ich bin nun mal 40, bin also jetzt erwachsen, auf den Schulhof gehe und sie würde jetzt irgendjemandem sagen, ey, behindert sagt man nicht, dann lacht er mich doch aus. Mhm. Der braucht seine Jugendsprache, um sich zu differenzieren. Absolut. Von Erwachsenen. So, das muss ich erstmal akzeptieren und annehmen. Ich kann ihm aber klar machen, pass auf, wie du deinen Kumpel disst, ja, ist mir scheißegal. Aber es kann Situationen geben, und die wirst du im Laufe deines Lebens erfahren, wo das Wort behindert anders ankommt, als du es vielleicht gemeint hast. Und dann wirst du jemanden verletzt haben. Und dann bleibt es dir nach wie vor frei, das Wort zu gebrauchen oder nicht, aber du trägst die volle Verantwortung, ein Arschloch zu sein oder nicht. Und das verstehen die.
Ja, das glaube ich auch. Ich habe ja sehr viel Hoffnung in die Generation, die da jetzt so heranwächst. Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, dann gab es einen Schulhof, es gab die Grundschule, auf die ich gegangen bin, und dann gab es eine Schule, ich weiß nicht mehr, wie der Begriff war, aber er war auf jeden Fall nicht okay. Da sind alle Menschen zur Schule gegangen, die in irgendeiner Weise eine Behinderung hatten, ob es jetzt körperlich, geistig, weiß ich nicht. Das hat für mich in meinem 6-jährigen Kopf irgendwie eine Grenze automatisch aufgebaut und man hat irgendwie so, ne, man hat sich unwohl gefühlt, man wusste nicht, was los ist und hat einen Bogen drum gemacht. Heutzutage gibt es ja die schöne Inklusion. Glaubst du, dass die Generation, die damit jetzt so vielleicht das als Normalität sieht, dass da eine ganz andere Herangehensweise an das ganze Thema ist? Oder glaubst du, dass da noch viel mehr gemacht werden könnte?
Also es reicht nicht, den Schulhof, die Pausenzeit gemeinsam mit Kindern mit Behinderungen zu verbringen. Das ist, denke ich, etwas, was wir aus der Geschichte lernen können, die du gerade erzählt hast. Wenn Klassenkameradinnen mit Behinderungen in deiner Klasse gewesen wären, dann hättest du wahrscheinlich nach 3 Tagen auch keine Fragen
mehr. Ja, wahrscheinlich. Ja, voll.
Sondern es wäre einfach das neue Normal für euch in der Klasse gewesen. Und dann hättest du dem oder ihr vielleicht auch bei Mathe geholfen oder vielleicht auch nicht. Du hättest dir die Freiheit rausgenommen, irgendwann ihn oder sie als Arschloch zu sehen oder sich ihn oder sie zu verlieben. Ja? Also alles ist möglich. Und das kannst du aber durch diese Schulhofbegegnung, die einfach nur 10 Minuten lang ist, nicht diese das Kennenlernen eines Menschen erreichen. Und abgesehen davon, ich meine, ich war auch mal in der Schule, du befreundest dich auch nicht mit anderen Kindern einer anderen
Schule. Ja, voll, vor allen Dingen nicht, wenn der Schulhof getrennt ist, so, ne? Also wenn's so eine.
Ja, und du befreundest dich auch nicht mit Schülern aus einer anderen Klasse.
Ja.
Also jedenfalls, also es ist sehr unwahrscheinlich. Mhm. Außerdem, du teilst mit denen irgendein gemeinsames Erlebnis wie Musik, AG oder was auch immer, aber sonst ja nicht. Ja,
voll.
Und das ist, glaube ich, etwas, was wir erstmal akzeptieren müssen, dass das eben nicht reicht. Ich gebe dir insofern recht, dass die jüngere Generation, die jetzt vielleicht inklusiv beschult wird, einen anderen, entspannteren Umgang mit dem Thema Behinderung hat, definitiv. Allerdings ist noch nicht jede Schulklasse inklusiv.
Ja, voll.
Und es werden immer noch viel zu viele Kinder auf Förderschulen geschickt. Und es werden immer mehr Kinder auf Förderschulen geschickt, weil das Regelschulsystem immer perfider aussortiert.
Ja.
Da wird dann plötzlich gesagt, ja, das Kind hat einen Migrationshintergrund, das sollte lieber auf eine Schule für Sprachbehinderte. Mhm. Oder da wird dann gesagt, das Gymnasium ist leider nicht barrierefrei, deswegen kann das Kind kein Abitur machen, wenn es im Rollstuhl sitzt.
Wow.
Anstatt das Gymnasium barrierefrei zu machen. Und diese Ausschlüsse gibt es noch sehr, sehr stark. Ich bin selber in den 80ern inklusiv beschult worden. Das war damals eine der ersten inklusiven Schulen Deutschlands, die Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam beschult haben. Und ich habe erst mit 27 begriffen, dass meine Schullaufbahn nicht Standard war. So, das habe ich viel zu spät begriffen. Und für mich war das das Normalste auf der Welt. Und für meine Klassenkameradinnen war es auch das Normalste auf der Welt, dass die Klassenkameradinnen eine Behinderung haben. Mhm. Als ich die Schule verlassen habe, war ich trotzdem immer der erste behinderte Mensch, auf den irgendjemand traf. Und ich fand das total komisch.
Ja.
Also es hieß ganz oft, oh, du bist der erste Behinderte, mit dem man reden kann. Ich sage, in meiner Klasse waren 5. Was ist denn los?
Und jetzt bist du Unternehmer, ne? Und
und du hast aber zum Beispiel gerade erzählt, Bobby, das fand ich auch spannend, dass an dieser Schulhofsituation, dass an dieser Förderschule verschiedenste Behinderungen in einem in einer Schule waren. So, körperbehindert, geistig behindert, was auch immer, sinnesbehindert, lernbehindert, wie auch immer. Und was ich da bis heute nicht verstehe, was hat eigentlich ein Rollstuhlfahrer mit einem geistig Behinderten mehr gemeinsam als ein nicht behinderter Mensch mit einem Rollstuhlfahrer oder einem geistig Behinderten?
Ja.
Und welche Selektion findet denn hier eigentlich gerade statt? Und es wird immer damit argumentiert, dass die Kinder mit Behinderung an Förderschulen besser gefördert werden. Und dann sind sie da besonders unterstützt und begleitet und kleine Klassen und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit schützen wir die Mehrheitsgesellschaft vor dem Verlassen der Komfortzone.
Voll, ja.
Und wir argumentieren das mit Schutz. Wir argumentieren das mit Schutz der Behinderten. Aber wie gesagt, ein Rollstuhlfahrer hat genauso viel gemeinsam oder nicht gemeinsam wie ein Nichtbehinderter zu einem Menschen, der blind ist. Und deswegen haben alle drei das Recht, einander kennenzulernen. Also ich rede hier gar nicht von Wertigkeiten, sondern ich rede einfach nur von Unterschieden. Ja? Und alle drei haben das Recht, einander kennenzulernen. Und das können sie nur in einer Schule für alle.
Ja, und höchstwahrscheinlich.
An einer Förderschule, also mein Leidenschaftsthema.
Ja, ich merke es, aber ist gut.
An einer Förderschule, was passiert denn da? Da sind es kleine Klassen, da gibt es Pädagogen, die vielleicht in doppelter oder teilweise dreifacher Besetzung die Klasse unterrichten. Und es wäre doch ein Traum, auch für nicht behinderte Schüler. Also wie geil könnte Schule aussehen, wenn wir das Förderschulsystem in ein Regelschulsystem integrieren würden, mit mehr Pädagogen, mit kleineren Klassen, mit mehr Räumen, mit mehr Ausstattung, weil das Geld ist das Gleiche, das wir ausgeben.
Ja, und es wäre ja auch für jeden eine Bereicherung. Also, ne? Alle.
Voll.
Wow. Wie kriegen wir das Thema denn auf den Mainstream? Ich meine, alle reden über Gendern, aber niemand redet über so, also ne, für mich so gefühlt geht das einfach unter bei all den ganzen Sachen. Als letzter Grund wird wahrscheinlich dann, nee, wir müssen gerade uns mit Corona beschäftigen, bla bla bla. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Thema schon, ja, keine Ahnung, hunderte von Jahre eigentlich im Raum steht und alle gehen so ganz geschickt an dem Thema, was so groß im Raum steht, vorbei. Aber also was kann zum Beispiel ich tun, um das einfach ja so in meiner Bubble so hoch zu pushen, dass es die Bubble dann am Ende verlässt? So, weißt du, wie ich meine?
Also wenn du als Unternehmer jetzt BewerberInnen mit Behinderung suchst, dann kannst du zum Beispiel uns fragen, wie man am besten auf die Suche geht. Da könnten wir beraten, da können wir mal gemeinsam Evaluation machen, eures Recruiting-Prozesses zum Beispiel. Wenn du als Vater von einem Kind dich für Inklusion einsetzen möchtest, könntest du die Frage stellen, warum gibt es eigentlich in der Klasse oder in der Kita meines Kindes keine behinderten Kinder? Hat mein Kind nicht auch ein Recht, Kinder mit Behinderungen kennenzulernen? Muss es immer nur darum gehen, dass 10% irgendwo mitmachen möchte? Ja. Also 10% unserer Gesellschaft hat eine Behinderung. Und wir reden immer nur von diesen 10%, die irgendwo mitmachen wollen. Aber wir reden nie darüber, dass 90% auch irgendwie eine Gelegenheit verpassen, Menschen kennenzulernen. Voll. Und wenn du, keine Ahnung, auf ein Festival gehst, oder du vielleicht mit deinen Kontakten, mit deinem Netzwerk sogar höhere Einflüsse hast auf Orga von Festivals, einfach mal die Frage stellen, wie funktioniert eigentlich der Buchungsprozess von barrierefreien Tickets? Warum muss ich eigentlich eine kostenpflichtige Hotline anrufen? Oder warum steht auf der Website nicht, ob der Bahnhof vom Regionalbahnhof barrierefrei ist? Also das sind manchmal so Kleinigkeiten, ja, die man auch mitdenken kann. Es kostet erstmal kein Geld, es ist erstmal einfach nur ein Bewusstsein schaffen für das Thema bei den Verantwortlichen.
Ja, und am Ende auch bei sich selber, ne? Also so wie ich jetzt quasi als 37-Jähriger dann gendern lerne und das auch für wichtig halte, wäre das der nächste Punkt, der in meinem Hinterkopf sitzt und also ne, fängt an, wenn ich jetzt eine Ausstellung mache, so ist eure Galerie barrierefrei, weil ich habe Bock, dass alle Leute meine Kunst konsumieren können am Ende. So ja, voll.
Gibt's denn so, weil ne, auch jetzt schon eine Stunde deiner wunderbaren Zeit und das ist ja auch Engagement, das du da leistest, Menschen aufzuklären, die sich damit vielleicht noch nie beschäftigt haben. So ein paar Tipps, die du am Ende einfach raushauen kannst, die du stellvertretend für Menschen mit Behinderung dir wünschen würdest, die Menschen, die nicht davon betroffen sind, einfach auf dem Zettel haben, auf dem Schirm und dadurch auch sich weiterentwickeln?
Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie beim Thema Rassismus. Ne? Stellt euch eure eigenen Fragility. Also warum verspürt ihr den Impuls, wenn ihr auf fehlende Barrierefreiheit hingewiesen werdet, euch zu rechtfertigen? Diesen Impuls vielleicht erstmal zu hinterfragen, vielleicht mal kurz runterschlucken und die Frage stellen, inwieweit gibt es hier einen validen Punkt, den ich einfach nicht bedacht habe. Und es ist okay, ihn mal nicht bedacht zu haben. Es ist nicht okay, ihn beim nächsten Mal wieder nicht zu bedenken. Und ich glaube, das ist auch eine Verantwortung, die wir als Betroffene, egal was für eine Minderheit wir angehören, haben, ist auch zu verzeihen, wenn jemand das zum ersten Mal falsch macht. Und dann aber gleichzeitig zu sagen, ich habe keine Lust, das dir jedes Mal zu sagen.
Ja, voll.
aber ich habe dich mal darauf hingewiesen, betrachte es als Geschenk. Feedback ist immer ein Geschenk. Beim nächsten Mal trägst du die Verantwortung, wenn es wieder nicht barrierefrei war oder wenn wieder Rassismen oder Sexismen verbreitet wurden. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. dann es ist alles auch keine Rocket Science. Ja, das Wissen ist da. Man kann im Internet in zahlreichen Projekten, einige auch von uns, sich aufschlauen, informieren. Wie mache ich ein Event barrierefrei? Und da gibt es dann zum Beispiel auch die banale Erkenntnis, je früher ich Barrierefreiheit berücksichtige, desto günstiger ist es. Je später ich sie berücksichtige, desto teurer wird's. Also bei, angenommen, ich habe schon die Location gemietet und stelle fest, die ist gar nicht barrierefrei, dann wird es ziemlich teuer, sie barrierefrei zu machen, als wenn ich von Anfang an das in meinen Anforderungskatalog schreibe, bei der Suche einer Location. Und es gibt dann so ein paar buchhalterische Tricks und Kniffe. Man kann sagen, dass eine Veranstaltung barrierefrei zu machen ungefähr 10% mehr kostet. Durch Rampen, durch Dixi-Toiletten, was auch immer, die dann barrierefrei sind. Ungefähr. Und für diese 10% könnte man zum Beispiel einen Sponsor finden. Da könnte man sagen, okay, die Barrierefreiheit dieses Festivals wurde gesponsert von Club Mate. Und das ist, smart. Also das ist auch vom Packaging voll viel leichter. Ja. Und dann ist es nicht so ein Damoklesschwert, das die ganze Zeit darüber steht, sondern man kann es auch ganz transparent auch den Sponsoren gegenüber sagen, pass auf, es ist uns ein Anliegen und es passt vielleicht zu deiner Marke, wollen wir das nicht mal ausprobieren?
Ja.
Und ganz viel lernen und beim nächsten Mal besser werden und auch Kritik aushalten, wenn Kritik kommt. Aber wenn wir die ganze Zeit immer sagen, wir haben das schon immer so gemacht, dann brauchen wir uns nicht wundern. Das habe ich gestern auf Facebook gelesen, dass beim Wacken-Festival 100 Bands auftreten und davon 6 Frauen ja sind. Also dann bleibt halt auch alles, wie es ist. Ja, voll.
Also danke für das Feedback, danke für den Mic-Drop. Pünktlich übrigens, genau, ich habe drauf geguckt, direkt bei einer Stunde hast du eigentlich den Mic-Drop hingelegt. vielen Dank für dein ganzes Engagement und so. Ich feiere dich sehr. Ich bin hier, hab unfassbar viel gelernt. Hatte kurz zweimal Gänsehaut auch. Deswegen, also vielen Dank, Raut.
Ja, auch von mir. Danke.
Sehr gerne. Lasst uns gerne im Kontakt bleiben.
Vielen herzlichen Dank, dass ihr Teil von Unaufgeklärt wart und hoffentlich auch bald wieder seid. Und wenn ihr es feiert, dann bitte gebt uns Feedback, gebt uns Kritik, Anregungen, schlagt Gäste, Gästinnen vor, die ihr spannend findet, schlagt SDGs vor, die wir nochmal oder neu beleuchten sollen. Abonniert den Kanal, uns wurde gesagt, das hilft im Podcast-Game. Shared es auf Social Media und seid wieder Teil bei unserer Lernerfahrung. Wir freuen uns, gemeinsam uns weiterzuentwickeln, denn nur wenn wir uns als Menschen weiterentwickeln, können wir die Welt positiv verändern. Euer Bobby und der andere.